Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein.
Natürlich der Legende nach, das nennt man halt mal Gründungslegende, weil es ja historisch nicht belegbar ist, ist die Nigmui, man sagt die Nonne Nigmui, immer wieder. Wir müssen ein bisschen so diese ausgeformte Gründungslegende, der ein Bild innewohnt, unterscheiden von der historischen Tatsache, und wenn keine historische Tatsache verifizierbar ist, von der historischen Möglichkeit. Und dann beginnt man sehr schnell zu erkennen, dass es in diesen ersten Generationen nicht um historische Möglichkeiten geht, sondern ein Bild, das dahinter steht. Weil diese Funktionen, die einer Wirklichkeit entsprechen würden in dieser Geschichte, in dieser Kultur zeitlich nicht vorhanden war. Bloß, dass wir immer, wenn wir aus exotischeren Sprachen etwas in unsere Sprachen übersetzen, wie natürlich den asiatischen Sprachen oder den semitischen Sprachen, dann ist das immer ein Problem der Übersetzung. Und zum Problem der Übersetzung kommt das Problem des Verständnisses des Übersetzers dazu. Weil jeder Mensch sieht, egal worauf er blickt, es immer durch seine Brille. Beginne ich, also um es mal so zu sagen, als Judoka Wing Chun zu betrachten, betrachte ich es als Judoka und nicht als WTU Wing Chunler. Und so würde eine Übersetzung auch ausschauen. So, und die ersten Flächen, eigentlich sehr umfangreichen Übersetzungen aus dem Chinesischen in unsere deutsche Sprache, war Richard Wilhelm, und das war ein protestantischer Pastor. Und aus dem Grund ist in der ganzen Übersetzung ein christlicher Grundtenor drinnen. Kloster, Nonne, Mönch. Er hat es natürlich so durch seine Brillen zu erklären begonnen. Und das ist mal ganz, ganz wichtig zu unterscheiden, weil dann sind wir schon bei der ersten Geschichte. Nigmui als Nonne im Shaolin-Kloster. Es gab keine Nonnen in China. Okay, es gab buddhistische Mönche. Aber es gab keine Nonnen. Man muss sich die Stellung der Frau in China vor 250 Jahren, schon noch vor 100 Jahren, was die Frau dort für einen Stellenwert hatte. Und ein Nonnenkloster hat nicht existiert. So, es hat überhaupt kein Kloster in dem Sinne existiert, was wir mit Nonnen und Mönchen füllen. Das ist ein christliches Bild. Ein tiefchristliches Bild. Die chinesischen, die drei asiatischen oder chinesischen Philosophien, ich würde es eher aktive Philosophien nennen, ich würde es nicht Religionen nennen, also der Konfuzianismus sowieso nicht, der Taoismus und der Chan-Buddhismus, das Buddhismus mal in Klammern gesetzt, weil Zen oder der Vorläufer Chan sehr bedingt nur mit dem zu tun hat, was man sonst als Buddhismus versteht. Und diese drei Bereiche haben nicht das Geringste mit einer Vorstellung zu tun, was wir unter Mönch und Nonne verstehen. Da müssen wir zur chinesischen Tradition zurückgehen, im Taoismus, mit dem Kriegertum, im Konfuzianismus, mit dem Gelehrtentum, im Chan-Buddhismus, schon meditativer Aspekt. In der chinesischen Variante ist der etwas anders ausgeprägt als der japanischen Variante. In der japanischen Variante ist er nicht umsonst auf die Kriegerkaste übergesprungen. Also das hat sehr wenig mit christlichen Vorstellungen zu tun, was man dort unter dem versteht, was man dann als Mönch übersetzt hat. Dass heute so ein Bild transportiert wird, hat auch ein bisschen anderen Grund. Man liefert dem Markt, was der Markt möchte. So. aber nicht, was unbedingt die historische Tatsache dahinter ist. Noch ein Beispiel dazu, das Shaolin-Kloster in Südchina. Das war das Ursprüngliche, was man ja gesagt hat, das abgebrannt worden ist von den Herrschern aus Peking und das, also selbst das, dieses Kloster steht heute noch, es steht die ursprüngliche Form und es ist nie zerstört worden. Also muss da immer wieder, selbst in diesen Belangen, die Geschichte und die Wahrheit trennen. Gleichzeitig muss man sich die Distanzen in China anschauen, wie weit die Hauptstadt von dem Kloster entfernt ist, und dann weiß man, was das vor 300 Jahren bedeutet hat. Da man zu dieser Zeit auch immer, also Mandschu-Kaiser hatte, also nicht wirklich chinesische, sondern mongolische Kaiser, und man chinesische Kaiser zurückhaben wollte, hat es permanent eine Art von Widerstandskampf gegeben. Und was macht man heute so gern? Man betreibt Desinformation, und das ist keine neue Erfindung. Indem man über den, der der Feind ist, böse, böse Geschichten zu verbreiten beginnt. Damit beginnt eine Grundstimmung zu erzeugen. Und das hat man auch schon damals gemacht. Und wenn man in China verbreitet hast, dass die bösen Mandschus das traditionelle Shaolin-Kloster in Südchina vernichtet haben, dann hat man eine gute Stimmung gegen diese Leute gemacht. Verifizieren konnte es fast keiner. Also diese Art der strategischen Kriegsführung war schon immer verbreitet. Und gehen wir zurück zu Yingfeng Chung, also dass sie eine chinesische Nonne war, ist eher fragwürdig bis ausgeschlossen. Rein theoretisch, jetzt waren wir schon dort, Yingfeng Chung war in China sehr stark mit den Geheimgesellschaften verbunden. Geheimgesellschaften waren dort hatten so zwei Schienen. Erstens den Widerstandskampf und zweitens natürlich die menschliche Entwicklung. Hat es wahrscheinlich welche gegeben, die waren nur Widerstandskampf, hat welche gegeben, die waren eine Mischung, hat welche, die waren nur das. In China gab es ursprünglich im Laufe der Zeiten 3600 Kung-Fu-Stile und die meisten von denen waren mehr oder weniger, soll man sagen, Keimpunkte des Widerstandes. Und was man sich natürlich vorstellen könnte, dass Ming Nui eine Ausbilderin oder eine Lehrerin innerhalb eines solches Widerstandsnestes war. Das wäre sogar möglich gewesen für eine Frau. Sie wäre wahrscheinlich auf die Art sogar sehr unauffällig gewesen, wenn eine Frau das keiner zugetraut hätte. Wir kommen zur nächsten, zur Yingfeng Chung, wo unser Name ja herkommt, der schöne Frühling oder die Ode an den Frühling. Da Überlieferungsgeschichte nach ein junges Mädchen, das von einem Straßenschläger, wie man es übersetzen sollte, von irgendeinem Typen belästigt worden ist, der aber auch ein Kung-Fu-Stil eines anderen Stiles war. Und der hat ihr nachgestellt und sie belästigt und sie ist hilfesuchend zur Ming Nui gekommen und hat das erzählt und die Ming Nui hat aufgrund von dem entschieden, ihr Wing Chun beizubringen. So, nochmal zur Ming Nui selber zurück, die Ming Nui selber in der Überlieferung ja natürlich nicht als Wing Chun Meisterin geboren worden ist, sondern es hat vor ihr noch gar nicht existiert. Und sie ist der Überlieferung nach eine Meisterin des Weißen Kranich, eines südchinesischen Stiles, im Shaolin-Kloster natürlich, in der Überlieferungsgeschichte. Und als die Mandschus das Kloster zerstört haben, ist sie der Überlieferungsgeschichte geflohen aus dem Kloster und auf ihrer Flucht hat sie mehr oder weniger dann eine Schlange und einen Kranich beim Kampf zugeschaut und hat daraus dann das Wing Chun entwickelt. So ist die Überlieferungsgesetze des Wing Chun. Natürlich wissen wir alle, nur weil wir irgendwann einer Schlange und einem Kranich zusahen, werden wir nicht das Wing Chun-System am nächsten Tag ausgegraben haben, ist eine schöne Geschichte, ist auch ein Bild dahinter, aber man darf sowas nicht als historische Wahrheit nehmen. Sondern in diesem Bild ist ja auch immer ein Bild. Man muss überlegen, wieso haben sie in einer Übersetzung ist ein Kranich, es ist auch in einer ein Adler und den Kranich natürlich genommen. Da müssen wir in die chinesische Mythologie hineingehen. Die Schlange ist auch in China ein Symbol für die Erde, ein Symbol für den Menschen. Der Kranich ist und der Adler sind für die auf der Erde verwandelten Götter. Es ist also das Wing Chun ist ein Zusammenfluss der Gegensätze, der in Wechselwirkung miteinander tritt. Der Kranich ist in der chinesischen Symbolologie die auf der Erde wandernden Götter und das andere ist der Mensch und die Natur des Menschen, die im Wing Chun in Wechselwirkung treten. Und das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Dann versteht man auch, warum es der Schlange und der Kranich ist oder die Schlange und der Adler ist. Und in China natürlich so etwas auch sehr unauffällig ist, weil viele, viele Stile sich mit Tiernamen in ihren Formen bezeichnet haben. Also ist so etwas der Kultur natürlich entgegengekommen. Ist aber auch schon das Einzige, was mit der Struktur der anderen Kung-Fu-Stile dann so übereinstimmt. Eine weitere Übereinstimmung ist dann nicht mehr vorhanden. Mit Nui. Von der Geschichte nach ist noch von, könnte man sagen, es ist zu der Zeit, waren ja die großen Verkehrsströme in China, waren ja die Flüsse. Die Flüsse, die fast von der Grenze ganz, ganz oben, von der tibetanischen Grenze bis ins südchinesische Meer fließen, das waren die Haupttransportwege. Und da hat sich natürlich alles zu verbreiten begonnen. Da kommen wir aber später noch dazu. So, der nächste in dieser Überlieferungskette ist der Lai Bok Chao. Ungefähr, das ist keine Generation mehr dazwischen. Ich war noch gar nicht davor. Die Mik Nui hat natürlich die Yin Wing Chun zu unterrichtet und dann nach 2 Jahren oder was hat sie ihren Schläger losgeworden, indem sie ihn verdroschen hat. So. Und damit ist der große Auftritt der Yin Wing Chun in der Überlieferungskette auch schon wieder vorbei. Also mehr gibt es da gar nicht mehr, weil als nächstes tritt sofort der Lai Bok Chao auf. Aus dem Grund ist der in der Wing Chun-Erzählung, wird gerne bereits als ihr Mann bezeichnet, weil er zeitgleich schon gelebt haben müsste. Also sie dürfte es dann in dieser Kette ihrem Mann beigebracht haben, weil von ihr ist dann nicht mehr die Rede. Wenn man das heute einen heutigen Wing Chun-Chinesen fragen würde, warum das so ist, würde er diese Geschichte jetzt beantworten. Er würde sagen, die Yin Wing Chun ist sehr schnell gestorben und der Mann ist dann irgendwann gefragt worden, welchen Stil er macht und er hat keinen Namen für seinen Stil gehabt. Aus dem Grund hat er den Namen seiner Frau genommen. Das ist so die Erklärung, die gegeben wird. Wenn wir uns Wing Chun aber natürlich anschauen, wenn wir uns dieses Bild dahinter anschauen, ist es nicht so eine willkürliche Aneinanderreihung von irgendwelchen Ideen, die zusammengesammelt wurden, wie sie im Krämerladen, sondern es ist eine innewohnende Struktur drinnen. Vom Namen weg, der Yin Wing Chun, der schöne Frühling, die Ode an den Frühling, immer denken, die Schlange, der Kranich, noch davor, die Wechselwirkung, was entsteht aus dieser Wechselwirkung, so blüht die neue Blume, in einer neuen Zeit, weil es früher ist, die Zeit, wo etwas zu keimen beginnt und ein neuer Zyklus beginnt. Als nächstes haben wir da in der Bezeichnung die kleine Idee, also die kleine Idee von dem, wie es erblüht, dann ist die kleine Idee nicht richtig, kann daraus nichts erblühen. Und so beginnt sich ganze Wing Chun aus dieser Yin Wing Chun zu entfalten, wenn man es genau anschaut. Und wenn man es so anschaut, beginnt man auch sehr klar zu erkennen, wo Geschichten erzählt werden, die man sich ausgedacht hat, wo irgend so etwas passiert ist. Gehen wir weiter, Lai Bok Chao. Der nächste in der heutigen Erzählung, der Sohn des Lai Bok Chao, der Lang Lang Quai. Der nächste bereits wieder, eigentlich wieder ein Sohn oder Wong Wapo. Das ist wieder wichtig, ist noch nicht in der geschichtlichen Überlieferung, aber der ist wichtig, weil da gab es einen Austausch, wo der Langstock in China ins Wing Chun eingeflossen ist. Weil der Langstock ist typisch chinesisch dort eingeflossen und das nicht umsonst, weil er gibt Sinn. Und zwar jetzt wieder weiter, also in der Wing Chun-Geschichte war man dann plötzlich auf der Roten Tschunke. Rote Tschunken, was soll man sagen, ist Rote Tschunke, sind Theaterschiffe, die auf den großen Flüssen auf und ab gefahren sind. Bisschen anrüchig, also bisschen am Rande der Gesellschaft. Immer denken wir, da ist, wo das Bild der Überlieferung ein bisschen mit der Realität zu interagieren beginnt. Wenn wir uns überlegen, dass wir es bei Kampfkunstschulen, und Wing Chun ist eine extreme Kampfart, mit Widerstandszellen zu tun haben, was machen die natürlich in so einer Kultur wie vor 52 Jahren in China oder 200 Jahren? Die sind in Bewegung. Und was bietet sich natürlich mehr an als die Dschungen auf den Flüssen zu dieser Zeit? Und der Wong Wabo war Koch auf dieser Dschunke. Und der Lan Yidai war ein Ruderer auf dieser Dschunke. Und der Lan Yidai war auch ein Schüler des Weißen Kranich-Stiles, den auch ursprünglich Nick Mui gelernt hat. Und zwar bei einem Lehrer, der der Legende nach mit der Nick Mui im Shaolin-Kloster war und auch geflohen ist, als die Manchus es vernichtet haben und jetzt auch Koch auf der Roten Dschunke ist. Hier kommen wieder zwei Teile zusammen. Und die haben sich dann halt ausgetauscht. Der eine hat dem anderen das waffenlose Wing Chun beigebracht und der andere hat ihm den Kranich-Langstock gezeigt. Und dann haben sie beide zusammen aufgrund des Wing Chun den Langstock-Kranich überarbeitet in den Wing Chun-Langstock draus gemacht. Den weißen Kranich gibt es heute noch. Der hat auch eine Langstockform, die hat aber 168 Bewegungen, glaube ich, oder so um die 160. Der Wing Chun-Langstock hat 21. Möglich, dass ein Extrakt daraus ist, aufgrund von den Prinzipien, die man damals definiert hat für das Wing Chun. Aber eine erwähnenswerte Sache, weil das ist schon eine wichtige Sache für das asiatische Wing Chun, also der Langstock. Jetzt kommen wir dann zum weiteren Lehrer, Chom Chan Washun. Noch nicht schon, da fehlt übrigens einer in der Kette, sehe ich gerade. Deshalb, Dr. Lang Chang, da ist einer verloren gegangen. Also zwischen Wong Wabo und Chang Washun. Der Dr. Lang Chang in der Überlieferungskette ist jetzt die erste dokumentierte historische Person. Wir können als Dr. Lang Chang bezeichnet in der Übersetzung. Er war mehr oder weniger ein Kräuterarzt, ein Naturkundearzt der chinesischen Überlieferung und er war ein Wing Chun Meister. Und zwar in der Weise, es ragt er heraus hier wird das erste Mal auch dokumentiert, dass er also sehr anscheinend sehr, sehr, es sehr gut beherrscht hat. Er hatte einige Söhne, von denen der erste nochmal besonders interessant ist, der Loing Bik, weil der später als dritter Lehrer vom Yip Man in Hongkong wieder auftauchen wird. Er hat auch seine Söhne Wing Chun unterrichtet, sind auch gut geworden, aber ein Schüler, der Chang Washun, das war der Überlieferung nach auch wieder, der hatte sich erschlichen, weil eigentlich hat er sich beworben, beim Dr. Wang Chang Wing Chun zu lernen, aber der wollte ihn nicht als Schüler und dann der Überlieferung nach hat er dann immer beobachtet und studiert und dann auch mit Söhnen geübt, wenn der nicht da war und hat sich so erschlichen und irgendwann ist er Chang Washun dann auch draufgekommen und dann hat ihn doch genommen. Und er war ein sehr kräftiger, ein sehr grober Typ, der aber sehr, sehr kampfstark und die Söhne von Lang Yan haben sich zu der Zeit nicht durchsetzen können und als der Dr. Lang Yan gestorben ist, wurde er aus dem Grund von dem der Nachfolger von ihm. Da hat sich Wing Chun auch verändert, es ist sehr grob geworden und man könnte sagen, viele der heutigen Wing Chun-Stile könnte man fast als direkte Ableger von dort nehmen, die ein sehr grobes Verständnis des Wing Chun haben. Ein Schüler von Chang Washun war aber dann Yip Man. Das war sehr spät, also hat dort nicht sehr lange gelernt, aber das ursprüngliche Grundverständnis des Yip Man Wing Chun ist das Chang Washun Wing Chun. Yip Man selber hat ja auch drei Söhne gehabt. Yip Man ist ja von seiner Generation her in die kommunistische Revolution hineingeraten und die Yip Man Familie war eigentlich relativ wohlhabend in China. Sie hat den eigenen Strass, sie hat einen eigenen Tempel, er wurde also gut ausgebildet, er wollte Wing Chun lernen, hat seinen privaten Wing Chun Lehrer gehabt, den Chan Wachung zu dieser Zeit, und wurde in den Künsten und in allem ausgebildet. Dann ist der Kommunismus gekommen und dann mussten die existierenden Kampfkunstmeister wurden entweder getötet, weil sie ja natürlich auf der Seite des Widerstands waren in der Regel, so wie schon unter dem Kaiser war halt der neue Widerstand gegen die maoistische Revolution. Die es geschafft haben, sind nach Taiwan geflohen oder sind nach Hongkong geflohen. Ip Man ist nach Hongkong geflohen. In Hongkong war er zuerst mal mittellos. Er ist dann im Gewerkschaftshaus von ich glaube, was waren es, Kellner, glaube ich, und Köche untergekommen und durfte dort in der Kantine durfte schlafen, mehr oder weniger. Wie schon früher in China, jede Gewerkschaft hat aber auch in China einen eigenen Kampfstil und die haben Drachenstil betrieben und die haben dann auch in diesem Raum, wo er schlafen und essen durfte, geübt. Und das hat er zugeschaut und Ip Man war nicht unbedingt ein netter Kerl. Er hat die Situation gleich ausgenutzt und den Lehrer, der ihn eigentlich dort schlafen hat lassen, herausgefordert und hat ihn besiegt. Natürlich, der hat nicht die geringste Chance gehabt gegen seinen Wing Chun und hat dann alle Schüler übernommen. Also Ip Man war ein sehr grenzwertiger Mensch in dieser Beziehung. Wie ging es weiter? Er hat natürlich Schüler in Hongkong gehabt, er hat vorher schon ein paar Schüler in Fazan gehabt, in China. Aus dem Grund gibt es doch dort ein paar Übertragungslinien. Dann in Hongkong, in den ersten Generationen, war natürlich Bruce Lee vorhanden. Bruce Lee wurde aber nicht fertig unterrichtet in dem Sinne, weil er nach Amerika studieren gegangen ist und er hat ohne die Erlaubnis von Ip Man Weißen Wing Chun zu unterrichten begonnen und Ip Man wollte nie, dass es Weißen beigebracht wird, aber er ist ja so ein chinesischer Rassist, wenn man so sagen würde. Und aus dem Grund hat der Bruce Lee auch nicht weiter unterrichtet. Er hat ihm auch viel Geld geboten und sonst was, hat er aber nicht gemacht. So. Aus dem Grund hat Bruce Lee dann sein Jet-Konto zu entwickeln begonnen, wo er auch wieder sehr mit Drills arbeitet und eigentlich das Kernelement, was er erlernt hat, was er auch zeitlebens weitergeübt hat, die Movements, die Formen, und der Schießer hat dann seine Schüler nicht unterrichtet. Hatte immer die Angst, dass irgendjemand so gut werden könnte, wie er schon ist. Über die andere Richtung gibt man, hat natürlich einige Schüler gehabt. Sein letzter Schüler war der Leung Ding, der Schüler einer Schülers eigentlich. Seine Schüler haben ihn zum Teil auch am Ende nicht sehr gut behandelt. Sie haben seinen Namen verwendet, sie haben ihn außen vor gelassen als sehr, sehr alten Mann, wo er auch sehr sauer war auf sie. Und aus dem Grund hat er, was der Tradition eigentlich widerspricht, den Schüler eines Schülers unterrichtet, den Leung Ding. Und zwar nicht so sehr in der Praxis, sondern in der Theorie. Und zwar nicht in der Theorie des Chang Wachun, sondern in Hongkong hat er eines Tages, als Ip Man in Hongkong war, und dort auch schon Wing Chun unterrichtet hat, hat dann älteren Herrn getroffen. Ip Man war sehr arrogant und hat den eben angemacht, weil er sich ja so für unbesiegbar gehalten hat und hat ihn auch angegriffen und dann hat er seine blauen Wunde erlebt. Und das hat er nicht verstanden. Und aus dem Grund, das war der dritte Sohn vom Dr. Leung Chang, der Leung Big, der auch nach Hongkong geflohen ist. Und der eine zweite Variante, eine etwas fortgeschrittenere Variante des Wing Chun unterrichtet hat. Nämlich also eine direkte Variante des Dr. Leung Chan-Stiles. Und den hat Ip Man dort noch gelernt, aber auch nicht so lange. Aber er hat die Theorie mehr oder weniger für diesen Stil gehabt. Da kommen die Wing Chun-Prinzipien her. Und zwar die Prinzipien sind ja nicht, sie sind nicht identisch überall, aber sie versuchen das Ähnliche zu umschreiben. Und die Kraftsätze, wie man schon damals gesagt hat, und dann ein paar andere Anmerkungen zu Wing Chun, wie man mit Wing Chun umgehen sollte. Und da Leung Ding war mehr oder weniger einer der Erben von dieser Variante des Wing Chun und hat es aufgrund von seiner Persönlichkeit wieder wieder ausgestaltet und so ist es auch nach Europa gekommen, auch über den natürlich zum Kernspecht und zu anderen, die es dann hier zu verbreiten begonnen hat. Nach Amerika ist eher die Linie vom Bruce Lee gekommen und aus der Generation und die hat sich in Amerika etwas stärker verbreitet.